Hallo, herzlich willkommen. Ihr hört Radio LoRa 92.4. Ich bin Kevin Keisig und heute im Studio mit
der Martina Helbing.
Genau, Martina Helbing. Und genau, wir haben heute die Freude, über ein sehr interessantes Projekt im Senegal zu sprechen, Bamtare, und haben deswegen auch zwei Angehörige des Vereins mit bei uns im Studio. Auf der einen Seite Fritz.
Schmalzbauer,
genau. Die Franzosen haben Schwierigkeiten, den Namen auszusprechen, ich auch. Und Wolfgang Schulz, genau, und möchten mit beiden heute über dieses Projekt sprechen. Zu Beginn, vielleicht fangen wir einfach mit dir an. Fritz, magst du dich vorstellen, damit wir wissen, genau, wer du bist? Und
ja, also Name ist schon klar. Eigentlich ist es wichtiger, ich bin eigentlich Münchner, das brauche ich nicht deutlich sagen, das hören wir. Der entscheidende Punkt ist, in München hat dieses Projekt begonnen, und zwar aus gewerkschaftlichen Zusammenhängen heraus, in einer Zeit, in der ich für Verdi übrigens Seminare gemacht hatte. Und damit ist schon klar, wo ich ungefähr herkomme. Ich war früher mal Jugendsekretär beim Deutschen Gewerkschaftsbund hier um die Ecke, war immer politisch engagiert. Und das Ergebnis ist, dass man dann auch auf exotische Felder umsteigt irgendwann, unter anderem auf dieses Senegal-Projekt.
Ja, sehr spannend. Okay, Wolfgang, magst du noch was sagen?
Ich erzähle mal, wie ich dazu gekommen bin. Wie mit dem Fritz habe ich auch bei Verdi Bildungsveranstaltung gemacht, in Brandenburg jetzt neuerdings. Also ist ja auch mein Mentor, wenn man so will, der Fritz. Und insofern bin ich dennoch in den Kontakt gekommen. Ich glaube, wir werden ja heute noch ein bisschen erzählen, wie es denn dazu gekommen ist. Und irgendwann bin ich da auch in den Verein eingetreten und dann hat der Kassier gesagt, er will nicht mehr, und ich, Depp, habe gesagt, ich mache das. Seitdem muss ich halt für das Finanzamt das ordentliche Berichte machen. Das ist so mein Beitrag zu dem Verein.
Ja, Bamtare heißt Solidarität, wenn ich das richtig verstanden habe, in der lokalen Sprache. Im Senegal, die lokale Sprache war
noch? Pular.
Pular, genau. Ne?
Die Sprache der Pöll.
Die Sprache der Pöll, genau.
Und dieses Projekt gibt es seit 2010 eben in einem Dorf, das nennt sich Sintiumbal. Und ihr habt es mit eurem Verein sozusagen hochgezogen. Und mich würde jetzt dieser so ein bisschen am Anfang vielleicht dieser Prozess interessieren. Okay, wie seid ihr darauf gekommen, jetzt in diesem Dorf im Senegal ein Entwicklungsprojekt zu gründen, zu starten? Und wie habt ihr überhaupt die Kontakte hergestellt zu den Leuten vor Ort?
Also der Wolfgang war damals noch nicht dabei, aber ich kann natürlich so viel sagen, das ist die berühmte Situation wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte in meinen Seminaren Kolleginnen und Kollegen immer von Verdi, ne? Und unter anderem einen Kollegen, der Afrikaner ist, ne? Von seiner Herkunft. Beschäftigt war und ist, in der Justizverwaltung, in der bayerischen Justizverwaltung. Und dann kam es irgendwann mal dazu, dass seine Kolleginnen, übrigens Personalrätinnen alle, dass die gesagt haben, ja, dann fahren wir doch einmal hin, wo du eigentlich herkommst. Mhm. Ne? Das liegt ja irgendwo am Fluss, nämlich am Senegal, und das wird ja dann eine schöne Reise. Und dann habe ich das so gehört und dann habe ich gesagt, ja, ihr sprecht das sicherlich alle Französisch, damit ihr euch da halt verständigen könnt. Dann hat sich herausgestellt, niemand außer dem Demba. Und dann habe ich mich angeboten, da mitzufahren. Und dann kamen wir in dieses Dorf Sintiumbal. Ja? Wenn es genau wissen wusst, wo das liegt, ich wusste das auch nicht, damals noch viel weiter als heute, weil nämlich zwischenzeitlich bessere Straßenverhältnisse sind als vor 2010, 12 Jahren. 14 Stunden von Dakar weg damals.
Nach Osten. Immer nach Osten. Ne?
Immer nach Osten und direkt an der Grenze übrigens zu Mauretanien. Ne? Mhm. Der Grenzfluss im wahrsten Sinne des Wortes hat ja auch dem ganzen Land den Namen gegeben, nämlich Senegal. Mhm. Ne? So, und dort kamen wir also an, 2010, sind herzlichst empfangen worden. Die ganze Straße war gesperrt. Eine weiß-blaue Fahne haben ein paar Leute geschwenkt.
Für haben wir gedacht, Bayern,
wie kommen denn die dazu? Aber es war klar, unser Demba hat eine Vorreise organisiert. und hat die also mit den notwendigen Utensilien ausgestattet. Ne? So, und dann haben die getanzt und haben sich gefreut und wir haben uns auch gefreut und alles war toll und wir haben alles mitgebracht, was vielleicht nicht unbedingt immer nötig war, aber immerhin. Also Spenden, Medikamente, ähnliches Zeug. Also für die Schule auch übrigens, ne, viel Material. Naja, und dann hat sich im Verlauf dieses ersten Aufenthalts herausgestellt, wir waren insgesamt damals 6 Frauen, glaube ich. Ja.
Aus München.
Aus München, ne, also diese Personalrätinnen, der Demba und ich. Dann hat sich herausgestellt, dass vielleicht irgendwie was gemeinsam ginge und es sind von diesen Leuten uns, man glaubt es ja nicht, ne? Aber 4 mögliche Projekte vorgespielt worden. Und zwar im Rahmen eines Theaterstücks nachts. Ne?
Hatten die das auch schon vorbereitet sozusagen?
Ja, das war super vorbereitet. Na, die, also ich will jetzt da nicht auf Details eingehen, aber gut. War alles recht interessant, aber manche Sachen halt nicht finanzierbar. Und geeinigt hatten wir uns dann, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, warum, aber geeinigt hatten wir uns, weil wir nämlich eine große Rolle von nicht benutztem, benutzter Umzäunung entdeckt hatten, die schon gespendet war von einer senegalesischen Organisation und gefragt haben, ja, warum verwendet ihr den Zaun nicht, um zum Beispiel Gärten zu machen? Haben sie gesagt, ja, das wollen wir ja schon lang. Nur die Männer mögen nicht. Das war das entscheidende Argument. Und zum Teil sind die auch gar nicht da, sondern die sind irgendwo in der Emigration. Ja, und daraus haben sich Gartenprojekte entwickelt. Mhm. Gemüsegärten. Ne? Mhm. Das einmal so ein bisschen zur allgemeinen Einstimmung.
Okay, ja. Und daraus ist dann dieses Projekt eben beim Tare entstanden. Du hast es gerade schon angesprochen, Gemüsegärten. Vielleicht auch, du meintest, ihr seid da angekommen und hattet eben schon Medikamente da dabei, Spenden dabei. Vielleicht kurz, wie kann man sich diese Situation vorstellen in dem Dorf? Und genau, wie passt dann dieses Projekt da rein?
Ja, das ist schwierig. Also wenn du vor allen Dingen keine Vorstellung hast, weder vom Senegal noch vom Norden des Senegals, noch von den Pöllen, noch vom Polar, also alles, was dir da auf dich einströmt, um das an der Anekdote festzumachen. Polar habe ich auch nicht kapiert, was das heißen soll. Wir wollten gut essen, na, und dann sagt zu mir ein Mädchen immer irgendwas mit Polar. Und ich denke, naja, Polarde, wahrscheinlich wollen sie jetzt ein Huhn oder irgend sowas schlachten. Na, die hat das mitgekriegt, das war also meine persönliche Übersetzerin, übrigens 7 Jahre alt damals, der Habsatu. Hat sich schief gelacht, ist durch das ganze Dorf gerannt und hat gesagt, die halten unsere Sprache für Hühner oder wie oder was. Naja, also da gab es mehrere solche Missverständnisse. Und im Ergebnis war es ja dann so, dass wir uns halt darauf konzentriert haben, da was Vernünftiges draus zu machen. Das war natürlich auch feiern und schön und hin und her. Aber was Vernünftiges daraus zu machen, aber dazu bedurfte es dann der Eigeninitiative des Dorfes. Also man muss, ich habe dir das vorher schon gesagt, man muss immer dazu sagen, das wollten die Frauen von sich aus. Also wir kamen da nicht wie die Aliens an, wir schlagen euch was vor. Wir haben eigentlich das Falsche mitgebracht, sagen wir es mal vorsichtig. Oder Dinge, die jetzt nicht so unbedingt notwendig waren. Und die haben uns dann gesagt, was ihrer Meinung nach notwendig ist.
Warum sind das die Frauen nur gewesen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hätte früher immer gesagt, ja, weil nur die Frauen aktiv sind.
Und da heute? Was sagst du heute?
Heute sehe ich es ein bisschen anders, weil viele Männer gar nicht aktiv sein können, weil sie nämlich nicht da sind, sondern emigriert. Na? Also entweder innerhalb Afrikas oder wie zum Beispiel unser Kollege bis nach Deutschland. Na? Also das darf man nicht vergessen. Aber es dort, wo es gute Projekte gibt, und ich kenne andere Dörfer zwischenzeitlich, da gibt es auch relativ viele junge Männer. Warum? Weil es Arbeit gibt. So simpel ist es. Ne? Und die Frauen müssen dann ihre Sachen selbst in die Hand nehmen. Und vor allen Dingen die Ärmeren, die eben niemand haben, der aus dem Ausland Geld schickt. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt.
Und in diesem Dorf gab es so keine Arbeit, höchstens die Landwirtschaft, oder wie?
Ja, da gab es damals die Landwirtschaft in einem sehr kleinen, also in erster Linie Viehzucht. Ne? Also diese großen Bullen, die kennt man ja, ne?
Die Ziegen.
Und Kühe. Ja, und Ziegen. Die Ziegen, ne? Genau. Richtig. Aber erst im Lauf der Zeit sind dann andere Aktivitäten entstanden, also nicht von uns, sondern staatlich gefördert, unter anderem große Reisfelder, ne? Mhm. Wo sie jetzt unter anderem auch tätig sind. Übrigens, Ergebnis ist die Doppelbelastung der Frauen. Die können jetzt sowohl die Reisfelder, wie natürlich auch in den Gärten arbeiten, wie aber auch die Familien unterhalten, wie die Kinder und so weiter. Ne? Also man muss schon wissen, der Kern des Ganzen, damit da überhaupt was läuft, ist, dass du die Frauen auf deiner Seite hast. Aber nicht die Männer dagegen. Das ist eigentlich das Entscheidende.
Ja, und wie organisieren die sich? Sind die selbstverwaltet? Und spielen dann auch die Männer keine Rolle, weil die Frauen das ja tragen?
Doch, die sind selbstverwaltet. Also es gibt, nachdem das mit dem Gartenprojekt ernst wurde, es gibt eine Frauengruppe, also nochmal, Frauengruppe, die für die Gärten zuständig ist. Das sind meines Wissens so 6, 7 Frauen, davon 2, 3, die besonders aktiv sind. Und gelegentlich kommen auch Männer dazu. Es gibt 1 oder 2 Männer, die da sehr rührig sind, aber eben auch nur, wenn sie vor Ort sind. Das ist halt das Entscheidende an der ganzen Geschichte. Ne? Die spielen schon eine Rolle. Oder einer,
doch,
der zum Beispiel...
Fritz ist doch auch so ein bisschen arbeitsteilig wie wir. Der Techniker ist ein Mann. Ne?
Ja.
Also das spiegelt sich so wieder, wie wir es auch kennen, klar. Bei der Verteilung der Arbeit und der Aufgaben.
Ja, klar. Also das muss man nochmal deutlich sagen, weil wir finanzieren mit ganz geringfügigen Spenden auch noch einen, wenn man so will, Techniker. Du hast das gerade gesagt, ne? Den Djibril vor Ort. Also der hat halt die Aufgabe, wir können später nochmal darüber reden, die beiden Solarpumpen, die da das Wasser aus dem Boden rausholen, diese beiden Solarpumpen zu überwachen, wenn man so will. Ne?
Ja, vielleicht nochmal kurz, um zusammenzufassen, sozusagen, was umfasst dieses Projekt alles? Also ihr hattet bereits erwähnt, da geht es um 2 Gemüsegärten, es gibt eine Pumpe, eine Solarpumpe, den Zaun, genau, vielleicht nochmal kurz.
Also man müsste, vielleicht kann ich dich entlassen, ohne dass ich dabei war, aber die Geschichte ist ja bekannt.
Ja, ja.
Also da war ein Brunnen, der ist glaube ich 12 Meter, also richtig tief, und die muss mit der Handarbeit diese Krüge, die das Wasser gefüllt haben, immer hochziehen. Mhm. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt zu sagen, also das ist sehr schwere Arbeit, und wenn wir so warme Sommer haben, das ist gar nicht dagegen, was da so ist, ne? Sogar an Ramadan wird da voll gearbeitet in der Hitze. Ich weiß gar nicht, wie Menschen das durchhalten. Und da war dann die Idee geboren, dass man das mit einer Maschine das Wasser hochpumpt. Und das ist eine Lorenzpumpe, die mit Solar betrieben wird, was natürlich da auf der Hand liegt. Und das haben wir finanziert. Das ist eigentlich der große Beitrag, den wir geleistet haben, weil die hat ein paar 1.000 Euro gekostet. Dann muss ein Techniker aus Dakar kommen, die es installiert haben. Dann haben die vor Ort die Techniker aber auch mitgeholfen. Also da gibt es einen tollen Film, den der Fritz auch ins Internet gestellt hat, wie die da alle angepackt haben. Und das alles in Ramadan und 40 Grad im Schatten, glaube ich. Also das ist eine riesige Leistung. Aber wir haben halt die Technik finanziert. Und dann hat sich beim zweiten Garten das gleiche Problem ergeben, und dann haben wir vor 3 oder 4 Jahren einen zweiten Brunnen finanziert. Das ist eigentlich das technisch Große, was wir da geleistet
haben. Also, dass man sich das nochmal vorstellen kann mit Gärten, was das ist. Also ein Garten ist ungefähr so groß wie ein Fußballfeld. Und den teilen sich, ich weiß nicht, wie viele Familien.
Na? Wie viel in etwa?
Also ich würde in dem großen Garten sagen, es sind mindestens 30 Familien unterwegs. Mhm. Einige sind aktiver, andere weniger aktiv, das sieht man sofort, wenn man sich die Bilder anschaut. Und dann gibt es einen kleineren Garten, was ich nie kapiert habe, warum die 2 Gärten brauchen. Das hat was zu tun mit der lokalen Kultur, weil das Dorf in 2 Dörfer zerfällt. Und die Ärmeren sozusagen ihren Garten betreiben, übrigens hervorragend betreiben. Ne? So, und dann wollten die, wie diese Idee hochkam mit diesen Pumpen, von denen du da gerade geredet hast, mit den Solarpumpen. Ja, wir konnten doch keine 2 Solarpumpen und Anlagen, das sind ca. 8.000 Euro gewesen, wenn ich mich recht erinnere, spenden. Also war die Frage, ja wo denn dann, bei welchem Brunnen wird das, wer hat das entschieden? Ja, eine riesen Frauenversammlung. Ich habe noch nie so viele Frauen auf einem Ort da in den Dörfern gesehen wie dort. Da kamen sie alle zusammen, dann haben sie da, verstehst du das natürlich nicht mit ihrem Polar, aber es war klar, dass es im Kern darum geht, wo kommt die Pumpe hin. Ne? Und am Schluss haben sie die weise Entscheidung getroffen, das soll der Fritz machen. So. Dann sage ich, also, so geht es ja auch nicht. Ne? es gibt eine Logik, und zwar die Logik, dass der größere Garten erst einmal damit bestückt wird. Seid ihr damit einverstanden oder nicht, da war der einer Meinung dann. Na? So. Also das zeigt schon, dass es lokale, sagen wir mal Frauenpower gibt, die da deutlich sagt, was sie will. Aber sie holen sich natürlich schon auch Rat.
Ja, ja, also interessant, vielleicht auch nochmal, um zu diesem Aspekt der Selbstverwaltung zurückzukommen. Du hast das ja gerade gemeint. Also die Idee ist irgendwie von den Frauen selbst gekommen. Es gab diese Selbstverwaltung, wo sie sich irgendwo entschieden haben, okay, wo kommt die Pumpe hin? Wie ist das denn aktuell mit den Gärten? Wie werden die verwaltet? Sozusagen gibt es da bestimmte Anteile, die Familien oder Frauen haben, wird Gemüse verkauft, wie ist es mit dem Erlös, wie wird der verteilt? Also ist dieser Garten jetzt irgendwie doch irgendwie in kleinen Privatbesitzen oder ist es irgendwie ein gemeinschaftlicher Besitz?
Genau. Also, ja, es gäbe ja zwei Möglichkeiten. Also entweder familienbezogen oder kollektive. Es gibt da im Übrigen auch in anderen Dörfern, habe ich selber studiert, ne? In anderen Dörfern gibt es richtige Genossenschaften. Ne? Mhm. Das ist dort nicht der Fall, sondern eine Familie betreibt sozusagen, jetzt sagen wir es mal, ein größeres Beet. Ne? Sorgt dafür, dass dort bewässert wird. Ne? Und wenn jetzt wirklich niemand da ist, wird halt noch der Nachbar auch mit bewässert. Aber die sind nicht Besitzer, ne? Sondern die zahlen einen geringfügigen Beitrag. Das ist sozusagen die Anerkennung gegenüber, ich weiß nicht wem, jedenfalls die Anerkennung, dass sie dort jetzt was machen können, was für die Familien wichtig ist, weil das die Ernährung verbessert. Na, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Mit Gemüse aufbessert. Sie müssen das nicht mehr am Markt kaufen oder bei diesen vorbeifahrenden Händlern, sondern sie können das selber produzieren und sie können einen bestimmten Anteil davon auch untereinander verkaufen, also austauschen, oder sie können sie sogar verkaufen und einige wenige Francs-Pfeffer für sich dann gewinnen. Genau.
Vielleicht noch eine Frage zu gewerkschaftlichen Organisationen, ja, in dem Zusammenhang.
Genau, das war, wir sind ja nun von Verdi, ich ja auch. Also,
ich auch.
Das ist ein Projekt, was die Gewerkschaft hier unterstützt oder Gewerkschaftsmitglieder. Wie sieht es denn dort vor Ort aus? Wie sind die organisiert? Gibt es Tarifverträge oder machen die nur selbst, dass sie sich selbst ernähren? Oder wie funktioniert es?
Also der Begriff der Gewerkschaften, den würde ich hier nur insofern verwenden, weil wir Gewerkschafter sind. Dort vor Ort muss man deutlich sagen, die einzigen Gewerkschafter, die jetzt aufgetaucht sind und gleich zum Präsidenten gewählt wurden, die sind nicht in dem Dorf, sondern die sind in Dakar. Okay. So, aber dort vor Ort gibt es einfach eine historisch gewachsene Organisation. Und die hat keinen Namen. Und warum sind wir dann auch auf diesen Namen gekommen, auf Bamtare? Weil das halt im Grunde genommen, du hast das übersetzt mit Solidarität, das ist schon richtig, ne? Das ist der kürzeste Nenner. Aber das heißt im Grunde genommen, gemeinsam was aufstellen und es müssen alle zugreifen, damit diese alten Hütten, ne, von allen Seiten gestützt ein Dach drauf kriegen. Das ist die Form von Solidarität oder ja.
Also dort gibt es nicht so dörfliche Strukturen wie bei uns mit Bürgermeisterinnen
und doch, so weiter. Ja, doch. Es gibt eine französische Verwaltungsstruktur, die über, also Frankreich nachgemachte Verwaltungsstruktur, das ist natürlich ein Bürgermeister. Im Übrigen, da will ich mich nicht dazu auslassen, der hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern der präsidiert irgendwie. Ne? Der entscheidende Punkt ist jetzt, der Demba, der unser Vorsitzender ist und hier aber in München
im Verein
lebt, der ist nicht nur Gewerkschafter, sondern durch Familientradition auch der Dorfsprecher eines Dorfteils, also dieses Sinti und Pal. Das ist der Hintergrund.
Na? Okay. Also es gibt dort zwar französische Strukturen, Verwaltungsstrukturen, wenn man es so sagen will, aber es gibt keine Gelder, die jetzt so ein Projekt auch unterstützen könnten.
Ja, das haben wir vermieden. Weiß nicht, vielleicht kannst du was dazu sagen, das war immer das Problem. Also ich habe immer die deutsche Botschaft informiert. Die wussten immer, was wir tun. Ne? Ich habe die auch irgendwann einmal gefragt, ob da eine Gelder. Aber da sind wir sehr skeptisch, weil dadurch Vorgaben entstehen. Ne? Mhm. Und mir ist es lieber, wenn die Dinge, die wir überschauen können, dann halt finanziert werden, als sozusagen den von oben oder von außen mit irgendwelchen Hilfsgeldern. Das ist schon notwendig, ne, für größere Projekte. Aber für das Projekt, glaube ich, ist
das. Ja, das wäre dann eine Idee zu groß, sagen wir mal so. Ja. Ne? Also das ist eine kleine Sache, die wir machen, aber viele kleine Sachen ist ja dann das Große. Aber also für mich wird das Engagement deswegen da, wenn man dann vor Ort wirklich nicht anonym was macht, sondern auch so ein bisschen guckt, dass sich da was entwickelt. Ne? Mhm. Ich habe auch früher mal bei Vietnam auch eine ganz spezielle Organisation unterstützt. Weil ihr wisst ja selber, diese großen Organisationen, gibt es ja auch die Skandale, weiß man nie, der Verwaltungsaufwand ist riesig. Wir haben keinen Verwaltungsaufwand, weil wir es ehrenamtlich machen. Ne? Mhm. Aufwandsentschädigung für Reisen oder wenn ich Briefmarken brauche, das ist aber alles. Ne? Und das lebt davon. Und bei den anderen, da müsste man wieder Formulare sehen und so. Also mir reicht es, dass wir alle 3 Jahre für die Steuer da was zusammenstellen
müssen. Aber jetzt, ne, seid ihr da seit 14 Jahren unterwegs mit dem Verein, habt toll was auf die Beine gestellt, mit Unterstützung natürlich der Leute da. Habt ihr beobachten können, dass sich da auch was bewegt hat? Also das, ich meine, das war ja am Anfang vielleicht auch für die Frauen dort Neuland. Und was tut sich da in Richtung Demokratisierung, Selbstorganisation?
Also wenn man jetzt den Berichten folgt, und ich schaue mir es ja vor Ort an, oder haben wir das öfter vor Ort angeschaut, der Ndai Fatou Sidi, das ist die Ernährungsberaterin, deren Fahrkosten wir da von einem Dorf ein bisschen weiter weg immer übernehmen, ne? Wenn man die zugrunde legt, weil die kennt halt das vor Ort und kann übrigens auch perfekt Französisch, schreibt uns alle 4 Wochen einen Bericht. Wenn man die zugrunde legt, ne, dann ist, warte mal, deine Frage war jetzt...
ob sich was entwickelt. Ja.
Struktur. Also, ich würde mal sagen, das entwickelt sich in Wellen. Aber ich sage dir jetzt mal ein ganz persönliches Erlebnis, was sich entwickelt. Zum Beispiel kommt eine alte Frau auf mich zu, ich habe die vorher noch nie gesehen, versucht mir die Hand zu küssen, was jetzt nicht unbedingt so mein Ding ist, aber immerhin, und zeigt mir dann ihre Hände. Die konnte kein Wort Französisch, ne? Und dann haben mir die anderen übersetzt, was sich da bewegt hat, wenn man so will. Sie wollte mir sagen, ihre Hände sind nicht mehr so rau wie vorher. Mhm. Na? Also das ist jetzt nicht die große Leistung. Aber das ist natürlich irre, wenn da das passiert. Ne? Und Ähnliches. Ne? Also ich denke schon, dass das auch in der Dorforganisation eine Veränderung gegeben hat. Also dass sie jetzt nicht darauf warten, dass da irgendjemand von außen einschwebt, sondern dass sie schon wissen, ihre Familien leben besser, weil sie eben zusätzliche Lebensmittel haben. Das ist der entscheidende Punkt.
Ja, vielleicht kann ich die Story dazu Beitrag machen, weil USAID war auch mal mit einem dicken Land Rover gekommen und habe dann Geld verteilt. Sie hatten so Listen, wo bestimmte Familien nach irgendwelchen Kriterien subventioniert werden und in dieser Haltung bestärkt werden, ihr zahlt und wir machen das und wer nichts ist, machen wir nichts. Und das Erstaunliche war, mit Hilfe von anderen, weiß ich nicht, dass die Frauen gesagt hat, nee, also so geht das hier nicht zu, das nehmen wir in die eigenen Hände. Das ist ja schon eigentlich dieser positive Aspekt zu sagen, also nicht immer von der langen Hand irgendwo von jemand abhängig zu sein, sondern selber was in die Hand zu nehmen. Das sind kleine Pflänzchen, da muss man auch nicht mehr draus machen als ist, aber immerhin.
Aber die Unterstützung von eurem Verein wird diese Dorfgemeinschaft weiter brauchen oder kommen wir da langsam auf den Punkt, dass sie das selber organisieren können?
Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, sagen wir mal so. Gell? Also ich sage jetzt das einmal, ich habe da meine eigene Meinung dazu, aber die ist nicht unbedingt Vereinsmeinung, mehrheitlich. Aber der entscheidende Punkt ist, ich kenne andere Projekte in der nächsten Umgebung. Die waren kurze Strohfeuer und dann war Schluss. Na? In dem Moment, wo der Engel von außen nicht mehr einschwebt, na, war nichts mehr. Oder ein anderes Beispiel. Im gleichen Dorf, ein Stück weiter, sehe ich ein Schild, hier entsteht ein Gemüsegarten. Dann denken wir, ja, was ist denn da geboten? Das weiß ich überhaupt nicht. Drunter, also auf Spanisch, das ist meine zweite Sprache dann noch, in der Nähe von Saragossa. Ja, in der Nähe von Saragossa lebt irgendjemand aus dem Dorf und der hat dann diesen Ort vor Saragossa dazu gebracht, dass sie ein riesiges Feld bestellen, umzäunen und das war's dann. Schluss, aus, da ist nichts mehr. Das Brachland. Ne?
Ja, aber vielleicht kann ich, also wir haben da eine Kontroverse, man kann das ja ruhig sagen, dass Es ist ja auch schwierig jetzt von hier auch. Wir können ja, der Fritz kann nicht ständig da vor Ort sein. Wir können nicht so gut Französisch, Sprachschwierigkeiten machen. Das ist ja nicht einfacher. Und wir stehen tatsächlich, also wir haben gestern, glaube ich, 2 Stunden darüber diskutiert, wie wir das jetzt fortsetzen. Einfach so als ständige Finanzspritze, sage ich mal, sondern mehr auch zu schauen. Und da haben wir gesagt, wir brauchen eine Übergangszeit. Wir schauen mal, wir ziehen uns ein bisschen zurück und schauen, ob die denn praktisch das aufgreifen. So, und den Prozess muss man jetzt unterstützen. Also der ist mir auch schon wichtig. Also da sind wir ja in der Zielsetzung überhaupt nicht auseinander. Ja, ja. Hilfe zur Selbsthilfe ist ja das Motto. Aber es ist auch andere Strukturen zu erkennen, weil du ja immer danach fragst, ne? Das ist ja nicht so, wie wir das alles kennen. Ne? Und dann gibt es natürlich auch, da muss man auch keine Illusionen haben, da gibt es natürlich auch welche, die flunkern. Ne? Also die wissen ja auch, sind ja nicht blöd. Das würde ich ihnen auch moralisch nie vorwerfen. Aber du musst das einschätzen können. Du musst wissen, auf wen kannst du dich verlassen. Was sind die Türme da sozusagen, die das Projekt dann weiterführen? Und den Faden, den haben wir jetzt aufgenommen.
Ja, aber um das nochmal zu ergänzen. Es gibt dort 2 technisch hochwertige Anlagen. Also das ist jetzt nicht so kompliziert, aber das ist eine Schwemmpumpe, sagt man normalerweise, im Brunnen unten. Na? Man muss den Brunnen absichern, damit da eine Zeuge reingeschmissen wird. Da sind Sonnenpaneele. So. Und eine solche Anlage plus natürlich der ganzen Wasserinstallation, damit es bis in die Gärten geleitet wird, muss natürlich überwacht werden. Und muss auch gepflegt und erneuert. Na? Das heißt, da kannst du nicht jetzt plötzlich sagen, und da sind wir uns ja einig, da kannst du nicht plötzlich sagen, da ziehen wir uns völlig raus. Und ob das Zeug jetzt zusammenfällt oder nicht, das ist uns egal. Also das hätte mit Solidarität null zu tun. Na? Also den technischen Teil, da gibt es bei uns auch keine Differenzen. Den technischen Teil, den muss man nach wie vor mitbetreuen, sagen wir es mal ruhig so. Na?
Also dann gehört übrigens auch dazu, dass die Zäune da drumherum, klingt ja komisch, man braucht mal in der Wüste, sage ich jetzt mal, einen Zaun, ja, weil die Ziegen dann kommen und das Gemüse auffressen oder an den Brunnen rangehen. Der Brunnen war jetzt wirklich zum Gemüsebewässern da und nicht für die Ziegen. Ich meine, wenn die da auch noch trinken, kein Problem, aber wenn die im Garten sind, so, und da muss man auch drauf achten. Also die Aufrechterhaltung der technischen und der Gegebenheiten, da werden wir uns nicht zurückziehen.
Ne? Ja, es gibt da nur einen Konflikt, das haben wir vielleicht nicht so besprochen, aber einen hochinteressanten Konflikt in dem Dorf, der besteht zwischen den Züchtern und den Frauen, also den Anpflanzern. Warum? Weil eine Kuh, die schert sich jetzt nichts, wenn ich sage, du frisst da drüben. Also die geht einfach dann auch auf den Salat los. Das würde ich jetzt an deren Stelle auch machen. Ne? Also musst du diese Kuh abhalten. So, jetzt das zweite ist die Frage des Wassers. Da kommt das Wasser hoch. Das ist nicht Wasser vom Bamtare, ne? Also von unserem Verein. Das ist ein Wasser aus dem Boden des Senegal. Und da sagen natürlich die Züchter, da kommen unsere Ziegen und vor allen Dingen auch die Kühe hin. Ne? So, und jetzt musst du schlichten. Erstens brauchst du einen Zaun. Zweitens musst du unterhalten werden. Ne? Und drittens müssen mögliche Konflikte geschlichtet werden.
Ja. Das ist schon interessant. Ich meine, wir EuropäerInnen sind irgendwie gut mit Daseinsvorsorge, die durch unsere Steuergelder mehr oder weniger recht finanziert wird. Und ich meine, für die Züchter, dass sie Wasser für ihr Vieh haben, ist ja eine Daseinsvorsorge und alles andere auch. Jetzt gibt es diese Strukturen nicht vermutlich, dass das überhaupt unterhalten werden kann durch den Staat.
Ja, aber nimm doch einmal nochmal das Sozialsystem. Indem die geringfügige Beiträge quasi einsammeln, ne? Aus den Gärten raus, geringfügige Beiträge einsammeln und aufbewahren. Haben Sie die Möglichkeit, dass wenn jemand zum Beispiel krank wird oder dringend Medikamente braucht und nicht zu denen gehört, die sich das leisten können, dann wird dieses Geld dazu auch verwendet. Also die haben sozusagen eine Solidaritätskasse. Die hat mit uns nur ganz indirekt was zu tun. Das wird von uns auch nicht abgerechnet. Das machen die selber.
Na? Das ist sozusagen ein Nebeneffekt dieses Projekts, der zustande kommt. Ich nochmal kurz, um einzuhaken, da sozusagen zu diesem Verständnis von Entwicklungsarbeit, ihr meintet ja auch, okay, da gibt es diese Strohfeuer, die mal aufgebaut werden und dann wieder zusammenzubrechen. Und jetzt steht ihr auch so ein bisschen vor dieser Herausforderung. Was braucht es denn, um so ein Projekt sozusagen an diese Bevölkerung wirklich übergeben zu können oder um da diese irgendeine gewisse Autonomie herstellen zu können. Was sind da so die Herausforderungen?
Also das ist die Sprache. Also ich glaube, das ist wirklich Sprache, Kommunikation. Also ja. wenn du überlegst, erstmal, wenn du selber ins Französisch machst, wird es auch nicht 1:1, so wie du dir das denkst. Dann versteht jemand das anders, dann wird das in Polar übersetzt. Also rein technisch ist das schwierig. Und der Fritz, also bleibt noch lange erhalten. Also ohne Kommunikation wird ja sowas gar nicht stattfinden. Also wir müssen ja auch unsere Intention mitbringen. Also, wirklich, Fritz bleibt dabei. Ne?
Ja, und weißt du, du brauchst auch ein Ohr für das, was die Leute dort wollen. Also du kannst jetzt nicht einfach von außen kommen und sagen, also ich bin jetzt der Meinung, da macht man irgendeine spezielle Pflanze und die können wir gut vermarkten. Ne? Mhm. Es gibt andere Projekte, die sind anders organisiert. Ne? Ich habe mir die angeschaut. Die sind viel älter, aber das sind alles nur Projekte, die von ihrer Zielsetzung her von vornherein oder am Anfang unterstützt worden sind, zum Beispiel in einem Fall von Italienern, von einer italienischen Organisation. Ne? Das sind allerdings dann Kooperativen, ne? Selbstverwaltete Kooperativen. Das ist hier in dem Dorf nicht der Fall, sondern, ich habe es ja schon gesagt, das hat eine andere Sozialstruktur.
Da wird ja auch der Ertrag im Wesentlichen selbst verbraucht und nicht verkauft, sodass man mit einem kleinen Gewinn wieder was investieren könnte in diese Projekte, oder?
Naja, weißt du, mit den Großprojekten hat das sowas, also es hat ja im Moment eine Rebellion gegeben im Senegal. Und das hat auch damit was zu tun, dass der Macky Sall, also der ehemalige Präsident, dessen Wunschkandidat da abgewählt worden ist, dass der ein Großprojekt in Gang gesetzt hat, Reiskultur. Das ist für sich genommen vernünftig, überhaupt keine Frage. Aber die Voraussetzungen, dass die Menschen das auch tun müssen, ne, das ist ein enormer Arbeitsaufwand, das musst du mit den Leuten vorher diskutieren. Sonst hast du ständig Probleme, die kriegen Doppelbelastungen. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt wehren sie sich gegen Projekte, die von der Sache her vernünftig wären.
Also Fritz, jetzt müssen wir ein bisschen, wenn wir jetzt über diese Politik dort reden, ein bisschen unsere Hörer und Hörerinnen mitnehmen. Also die einen oder anderen haben vielleicht schon mitbekommen, dass in Senegal Wahlen waren und ein neuer Präsident da ist. Vielleicht erklärst du uns das erstmal, was diese Revolution bedeutet.
Ja, bleiben wir ruhig am Verein dran oder an diesem Dorf. Da kann man es am deutlichsten sehen. Ich habe immer in den Berichten wiederholt und dann irgendwann, Wiederholung ist die Mutter der Studien, aber irgendwann wird es langweilig, dass dank unseres Präsidenten Macky Sall diese Reisfelder entstanden sind. Ich habe das irgendwann nicht mehr ständig wiederholt. Was hat das geheißen? Das hat geheißen, am Land ist es was sehr Positives. Die haben das positiv wahrgenommen. Ne? Gibt es viele Konflikte, aber sie haben es positiv wahrgenommen. In der Stadt hat es ganz anders ausgeschaut. In allen konzentrierten Zonen, wie zum Beispiel in Dakar, in Saint-Louis, also jetzt könnte ich die ganzen großen Orte aufzählen. Dort hat sich der Unmut angestaut, weil man ja nicht vergessen darf, dass 90% der Bevölkerung entweder in den sogenannten inoffiziellen oder nicht offiziellen Sektor tätig sind, also da laufen keine Steuern und gar nichts, ne, da macht man halt was, ne, oder sie sind arbeitslos. Ne. Und das hat halt dann zur Folge gehabt, dass sich das Ganze aufstaut. Ne. Die Staatsmacht unter Macky Sall hat auch mit dem Versuch der Rechtsbeugung, das muss man schon deutlich sagen, ne, den Versuch unternommen, das zu unterdrücken. Es gibt ja immerhin 40 Tote in den Städten, ne, mindestens, vielleicht mehr. Verletzte.
Jetzt nach den Wahlen? Oder?
Nein, vorher. Vorher. Das sind 3 Jahre Vorgeschichte. Mhm. Man hat die Akteure, die jetzt Präsident und Premierminister sind, eingesperrt, zum Teil mit Falschanschuldigungen vors Gericht gezerrt und Ähnliches. Das Ergebnis war, dass man sich wahrscheinlich auch in Frankreich, da wird ja mit senegalesische Politik gemacht, verschätzt hat. Ne? Also man hat sich verschätzt im Widerstandswillen der Bevölkerung. Diese überwiegend junge Bevölkerung, unter 35.
In den Städten vor allem.
In den Städten, aber auch draußen am Land. Ne? Die hat angefangen zu rebellieren. Natürlich auch, wie bei Rebellionen so üblich, suchst du dir einen Gegner, wie in den 60er Jahren hier in München manchmal auch die Polizei, wenn es um Vietnam ging. Dort ging es halt um was anderes. Die haben gesagt, da vorne sind die Franzosen mit ihrem verdammten Supermarkt, der macht uns die kleinen Geschäfte kaputt und haben den halt auseinandergenommen. Ne? Also es gab eine richtige Rebellion mit allem drum und dran, über Jahre, 3 Jahre das Ganze. So. Und
die ist niedergeprügelt
die
worden.
Die ist niedergeprügelt. Die
Leute sind,
von wegen, weil du sagst Presse. Die Presse ist am Schluss einfach eingesperrt worden, die nicht das berichtet hat, was die Regierung wollte.
Okay.
Na, so einfach ist es.
Na, dann ist doch gut, dass der abgewählt worden ist.
Ja, das ist hervorragend. Na? Das sehen allerdings möglicherweise die Leute in der Region, wo wir aktiv sind, nicht so.
Weil die haben den Reis von dem Reis profitiert.
Ganz genau, weil da gibt es Familienbeziehungen, das ist der gleiche Clan und so weiter und so weiter. Mhm. Aber die Rebellion, die kommt aus den Städten und war, also ist überraschend, in Anführungszeichen, für diejenigen, die sich im Senegal nicht auskennen. Ne? Du kommst aus dem Gefängnis raus, 10 Tage später wirst du mit 54% zum Präsidenten gewählt. Mhm. Bei 60% Wahlbeteiligung.
Und wer ist dieser neue Präsident?
Also der neue Präsident Faye, F-A-Y-E, Faye, ne? Der ist nur deswegen Präsident, weil der eigentliche, den man gerne gehabt hätte, verurteilt worden ist.
Und nicht kandidieren konnte.
Der Sonko. Und darum ist der zweite jetzt sein Premierminister, ne? Ousmane Sonko. So geht es dann. Ne? Also 10 Tage hat es gedauert, freigelassen, Amnestie. Ne? Dann kam es zu den Wahlen, dann haben es alle gemeint, naja, die werden jetzt schon vernünftig wählen, die Leute. Ja, die haben schon vernünftig gewählt.
Ja, haben die denn 10 Tage vor der Wahl, wieso lassen die den da raus und amnestieren?
Aufgrund einer Amnestie. Die Amnestie ist wohl erzwungen worden von außen, würde ich mal sagen. Und von dem Rechtssystem des Senegal. Ja? Also die haben auch einen Verfassungsrat und der Verfassungsrat hat zu einem bestimmten Zeitpunkt dann versucht zu sagen, spätestens so geht es nicht, du kannst nicht einfach Wahlen verschieben, Leute hinter Schloss und Riegel sperren und dadurch die Verhältnisse für dich verbessern. Dann natürlich spielt die geopolitische Rolle, gibt es die geopolitische Rolle unter anderem der umgebenden Länder. Da sind ja immerhin Militärregierungen entstanden, dort, wo die Franzosen eigentlich nur Brachland hinterlassen haben. Ne? Im Hintergrund übrigens die Amerikaner, über die redet keiner. Ne? Aber beide spielen eine Rolle. So, und auf dem geopolitischen Hintergrund war das explosiv, ob die einzig noch nach außen hin gut funktionierende Demokratie nicht unter Umständen umschlägt. Das war der tiefere Grund, warum dann die Machteliten zum Teil umgeschwenkt sind.
Ja, und was haben die jetzt für ein Programm, die Neuen?
Ja, das ist ja super die Frage. Ja, das ist super die Frage, weil das kein Mensch kennt, aber ich kenne das, weil ich seit 2014 das Ding übersetzt habe. Die heißen so wie damals bei der Gründung der Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Das ist fast 1:1 die gleiche Formulierung, allerdings auf Französisch. Und zwar heißt das Ganze, Afrikaner sind wir natürlich jetzt nicht mehr, aber senegalesische Afrikaner für Arbeit, Ethik und Solidarität. Na? Also das ist die Überschrift.
Okay.
2014. Im Übrigen formuliert von 2 Gewerkschaftern. Also die jetzt Präsident und Premierminister sind, das sind ehemalige Gewerkschafter des öffentlichen Dienstes.
Im Senegal.
Im Senegal, ja. Mhm.
Und was wird das jetzt, was wird sich verändern? Oder hat man, ist das der nächste Überraschungseffekt, der kommen wird? Weil ich meine, es war eine Überraschung, dass die gewählt wurden. Und was jetzt passiert, ist das auch so ein Knallbonbon?
Also überrascht war eigentlich nur die Presse, die immer das hören wollte, was ihnen die Herrscher vorgeredet haben. Also wer reingehört hat in die Bevölkerung, hat gewusst, dass da irgendwann explodiert. Aber das Programm, das sie haben, ist einfach die Souveränität des Senegals erstens stärker in den Vordergrund zu stellen, also nicht sozusagen die postkoloniale Form abzugeben, die sie bis jetzt waren, ne, hin zu Frankreich.
Was haben die für einen Reichtum, den Frankreich ausbeutet?
Ja, gibt's da geht's, nein, da geht, ja, gibt's auch ein paar, aber da geht's in erster Linie um die strategische Lage des, des Senegal, ne? Also in Richtung Mali und so weiter dahinter, ne? Okay. Ja, dann, dann gibt's schon auch Kali-Vorkommen und Ähnliches. Es gibt natürlich diesen riesigen Hafen, übrigens im
Handel. Phosphor gibt es auch, glaube ich.
Phosphor wird, wird also produziert, ne, und gelagert und so weiter. Da sind die Chinesen übrigens im Transport unterwegs und so weiter und so weiter. Das heißt also, aber jetzt kommt das Entscheidende. Die haben vor den Küsten riesige Vorkommen an Öl in der Gegend von Rufisk. Das ist ein, im Grunde genommen ein Vorort von Dakar. Ne? Und in Saint-Louis, das liegt direkt am Senegalfluss, in, auf der einen Seite Öl gefunden und auf der anderen Seite, aber schon seit einiger Zeit, ne, auf der anderen Seite Gasvorkommen entdeckt, sehr tief in der Erde, ne, also im, im Meeresboden. Ne. Ja, aber das ist wichtig. Warum? Weil die erste Reise vom Faye gestern, ne, das haben wir ziemlich aktuell, nach Mauretanien war, das ist nämlich der gegenüberliegende Staat, um darüber zu reden, ob nicht die Verträge, die ja alle geschlossen sind, das darf man nicht vergessen, ne, diese Verträge verändert werden können mit den Kompanien, die von außen kommen, mit den Firmen, die von außen kommen, um die Bedingungen zu verbessern und mehr Geld bereits in den Senegal zu holen oder auch nach Mauretanien. Mhm. Na, okay. Das ist der Hintergrund. Die brauchen Geld, um Sozialprojekte zu finanzieren.
Ja. Ja, was, was heißt sozusagen diese politische Veränderung, um jetzt vielleicht wieder auf unser Dorf zurückzukommen und das Projekt Bamtare, was, was heißt diese Veränderung für das Dorf selbst? Du meintest ja vorhin auch, die Bevölkerung ist da eher kritisch eingestellt.
Ja.
Und was heißt das vielleicht für euer Projekt und wie es weitergeht?
Also in der Kontinuität, das ist wichtig, gibt es eine Aussage in den ersten Interviews mit dem jetzigen jungen Präsidenten, der ist übrigens nicht einmal 40 Jahre, ne? Oder um die 40 rum. Eine Aussage, dass er selbstverständlich diese Selbstversorgung im Senegal verstärken will. Das heißt also, nicht dieses Projekt verwerfen von Macky Sall, ne, mit Reiskulturen, sondern verbessern und verstärken. Das heißt also, für das Dorf hat das nur einen Vorteil und keinen Nachteil. Das heißt auch nicht, Infrastruktur zu vernachlässigen, die diese Dörfer beispielsweise mit Schulen versorgt und Ähnlichem. Also da gibt es eine Kontinuität. Aber eine Kontinuität, sagen Sie natürlich auch deutlich, ethisch in Anführungszeichen, indem man darauf schaut, dass die Korruption nach unten gefahren wird. Das ist ein entscheidender Punkt auch. Ne? Mhm. Und dann hast du zwei Steuerinspektoren in der Präsidentschaft. Das darf man nicht vergessen. Die kennen ihren Laden. Die wissen ganz genau, was los war. Und die haben es rausgeschmissen aus dem öffentlichen Dienst, weil sie Skandale im, im Senegal nach außen gegeben haben. Also der Sonko und der andere, der ist weniger bekannt, also der jetzige Präsident. Die waren Steuerinspektoren.
Also könnte man doch vielleicht auch hoffen, dass diese Korruption jetzt eingedämmt wird und dass Gelder, die bislang in private Taschen geflossen sind, vielleicht in, ins Allgemeinwesen kommen, so dass jetzt sind wir bei eurem Projekt, vielleicht es in der Tat irgendwann möglich ist, dass ihr als Sponsoren da euch zurückziehen könntet.
Naja, ob wir uns ganz zurückziehen, das würde ich nur dahingestellt lassen, aber
ja. Wäre es viel zu gerne.
Aber in dem Sinne, dass die das aufgreifen und selbst in die Hand nehmen, sicherlich.
Ja, ich glaube, wir können jetzt mal zum Ende kommen. Wollt ihr noch mal ein bisschen werben dafür, weil noch ist Geld nötig, um diese Projekte am Leben zu erhalten, oder?
Ja, da ist der Kassier der Beste für sowas. Ja.
Wolfgang.
Ja, wir sind im Internet vertreten mit einer Webseite. Muss ich die Adresse, musst du mal kurz sagen.
Bamtare?
Ja, vielleicht, wie schreibt man Bamtare?
B-A-M-T-A-R-E. Wir werden es in der ab.de. Eine tolle Webseite, schöne Filmchen, Bilder und so. Und man kann halt für diese für dieses Projekt spenden.
Ja.
Und jetzt, wenn wir so in den Sommer kommen und Sommerfeste sind oder so, kann man ja auch mal den Ertrag oder den Überschuss nach Senegal in euer Projekt tun, oder?
Ich wollte auch noch sagen, wir haben im Instagram sind wir auch mit Bamtare, also mit diesem AA. Senegal auch vertreten. Da kann man dann auch noch die aktuellen Berichte und so weiter auch noch sehen.
Aber so Mitglieder braucht ihr nicht für euren Verein?
Nee, wir haben Spender. Also die Anzahl der Spender und Spenderinnen ist größer als die Mitglieder selber, weil wir machen 10 Euro im Jahr. Das ist halt der organisatorische Kern. Aber wir haben Dauerspender, also wir haben ja 3.000 Euro, kriegen wir schon zusammen, zwischen 5 und 10, 20 Euro im Monat. Also und die sind schon lange dabei.
Also das ist ein Vereinsgerüst, einfach, damit man dann aber auch Spendenquittungen bekommt, wenn man bei euch spendet.
Genau. Ja, und die du brauchst, weil, um das nochmal deutlich zu machen, das ist gemeinnützig. Und die Gemeinnützigkeit muss immer wieder nachgewiesen werden gegenüber einer Münchner oder bayerischen Behörde. Na? Und das machst du mal, wenn deine Gelder im Senegal verausgabt werden. Also das ist nicht ganz so einfach.
Gut, also ich wäre jetzt durch. Mhm. Habt ihr noch einen Wunsch als ganz kurz in ein, zwei Sätzen? Fritz, also, es ist schwer, ich weiß.
Ja. In einem Satz kann ich den Sonko nochmal zitieren. Das, was wir hier machen, ist eine Revolution. Na? Und das trifft auch die Dörfer. Das geht bis raus in die Dörfer.
Na? Wolfgang?
Ich weiß nicht, also zu dem Projekt selber, die Freude, dass man eigentlich Menschen helfen kann, dass sie sich selber helfen und das weiterzutragen in so einem kleinen Perlchen einer großen Kette, da werden wir weiter für Werbung machen, ja genau.
Dann übergebe ich an Kevin das Schlusswort.
Ja, gut, ja, vielen Dank, dass ihr beide da wart und das Projekt vorgestellt habt, aber auch so ein bisschen jetzt gerade zum Ende hin nochmal die politische Situation im Senegal beleuchtet und erklärt habt. War für mich sehr interessant. Ich hoffe für die zugehört haben, auch und möchte mich damit verabschieden.
Dann sagen wir doch Tschüss, Ciao und Servus.
Servus. Ja, Servus, Bernhard.
Danke nochmal.